Hallo, wir sind Mechtild Schröter-Rupiper
und Benny Bauerdick und gemeinsam sind wir
Todesmutig.
Todesmutig, ein Podcast, der ins Herz geht, der zu Tränen rührt, lächeln lässt und zum Nachdenken anregt.
Hallo ihr Lieben und liebe Grüße zu einer neuen Folge. Mechtild und ich sitzen im Musikzimmer. Es ist zwar sommerlich heiß draußen und wir haben kurz überlegt, im Lavia-Garten aufzuzeichnen, aber es ist so heiß, dass wir gesagt haben, wir bleiben heute lieber drin, ne?
Ja, und ich kam hier rein und habe gedacht, das fühlt sich an, als wäre hier eine Klimaanlage an, aber das ist wirklich dieses dicke Gemäuer, was hier ist. Und also, was man noch machen könnte, aber ich meine, das ist nicht das, was wir vorhaben. Das ist draußen die Kota, die ist so heiß. Also, wenn jetzt Leute sagen, sie wollen Sauna haben, ohne irgendeinen Ofen anzuschmeißen, dann könnten wir die da draußen vermieten, aber das ist nichts für einen Podcast und auch nichts für mich.
Dann müssten wir den Podcast vielleicht auch ohne Textilien aufzeichnen. Weiß auch nicht, ob das wirklich angebracht wäre.
Und es wäre dann wahrscheinlich mehr Kopfkino und man könnte sich gar nicht mehr drauf konzentrieren.
Mhm, genau. Das stimmt. Mhm. Und weißt du, ich musste aber gerade tatsächlich, irgendwie nochmal so, als du erzählt hast, bin ich nochmal an dem Wort Kopfkino hängen geblieben, weil das wiederum auch ganz gut zum heutigen Thema passt irgendwie, ne? Kopfkino, wir wollten mal über Avatare in der Trauer reden, ein sehr aktuelles Thema.
Ja, das war echt ein Thema, das hat mich so doll auch beschäftigt. Ich hatte vom WDR eine Anfrage bekommen, da haben wir auch nochmal kurz gesprochen, weil vorletzte Woche im Kino ein Film, Das Ende der Ewigkeit, Das Ende der Endgültigkeit, genau, auf jeden Fall eigentlich ewiges Leben. Da gezeigt wurde eine Doku, wo zwei Regisseure, zwei Autoren gesagt haben, sie haben mitbekommen, wo schon überall rum geforscht wird, welche Sendungen in Amerika, in Asien schon da sind, auch durch die KI, und dass Avatare erstellt werden und man immer mehr versucht, Avatare auch so naturgetreu darzustellen und dass es dafür Sprachaufnahmen braucht und es braucht Bilder und Videos, um das dann zusammenzustellen. Und es braucht eine bestimmte Anzahl an Wörtern, die gesprochen sind. Und dann versucht man eben diesen Typ Mensch darzustellen. Und wenn ich jetzt meinem verstorbenen Kind zum Beispiel eine Frage stellen würde, dann würde es wahrscheinlich so ähnlich antworten, wie es auch im Leben antworten würde. Es würde die Wörter benutzen, die Betonung wäre ähnlich, die Pausen dazwischen. Wenn es von mir ein Avatar geht, dann wird er wahrscheinlich mal wieder zwischendurch sagen. Genau. Und dann gab es Trailer dazu und die habe ich mir angeguckt und habe echt gedacht, das ist so heftig, weil die Menschen, die das anbieten, die machen das nicht als Trauerbegleitende, die sagen, ich will dir in deinem Schmerz helfen, ich will dir in der Trauer helfen, sondern es ist ein Geschäft mit der Trauer.
Mhm, ne? Absolut.
Und auch da, wo Trauerbegleitung natürlich auch Geld kostet, aber es geht dabei um Hilfe zur Selbsthilfe, genauso wie Therapie, Hilfe zur Selbsthilfe, genauso wie der Lehrer Geld verdient, weil er Wissen vermittelt und der Arzt Gesundheit oder zur Besserung verhelfen soll. Aber da wird einfach mit Gefühlen im Grunde gespielt und ja, das hat mich total nachdenklich gemacht. Ich habe damals direkt danach auf Facebook geschrieben, irgendwie so die Gedanken explodieren so im Kopf, weil man plötzlich denkt, was ist alles möglich und wie unmöglich, nein, gar nicht unmöglich, das ist nur eine Sprache, wie schrecklich kann das sein, neben vielleicht dem einen oder anderen Guten. Das mag ich nicht zurückweisen, aber mir fällt eindeutig mehr Negatives dazu ein.
Ich finde auch tatsächlich, als ich das zum ersten Mal gehört und gesehen habe, ich persönlich fand das beängstigend, tatsächlich auch. Ich habe das vor einigen Jahren, habe ich mal eine Netflix-Serie gesehen, Black Mirror heißt die. Da werden immer so, das ist so eine Art Science-Fiction-Serie, wo ja, so Szenerien gezeichnet werden, wie die Welt durch Social Media, durch Internet, durch künstliche Intelligenz, wie sie aussieht. Und da ist das tatsächlich auch schon gemacht worden. Das fing an erst mit so einem Chat. Also es war wie, als würde ich eine WhatsApp schreiben und eine Antwort bekommen. Also es war erst nur so textbasiert. Dann wurde das immer weiterentwickelt, dass es Sprachnachrichten waren, genau so. Und dann waren es nicht Avatare, sondern richtige Roboter. Also wie so Puppen, die sich auch bewegt haben, die dann auch im Haus sich bewegt haben. Und ich sehe es wie du. Natürlich gibt es da sicherlich vielleicht auch gute Dinge. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz gefährlich sein kann, weil man dadurch die Trauer unterdrückt und gar nicht ins Trauern reinkommt, oder?
Ja, und dass sich vielleicht auch viele wünschen. Ich habe das manchmal, dass wir hier am Tisch sitzen und irgendwie das Thema draufkommt und ich sage, naja, bei einer Trauerbegleitung geht es ja nicht darum, dass die Trauer weggeht, sondern dass man lernt, damit zu leben und dass der Schmerz vergeht. Und dass Trauer sich auch wandeln kann, bis hin, dass man vielleicht eines Tages sagt, wenn ich daran denke, dann bin ich dankbar, dass es dich gab, dass es jemanden gab. Es ist immer noch traurig, aber es tut nicht mehr weh, ich muss nicht mehr weinen. Aber du kannst nicht hier hinkommen und erwarten, dass du gleich rausgehst und du hast keine Trauer mehr, weil wenn du dann draußen stehst, was hast du dann? Ja, du hast den Menschen nicht mehr, du hast aber auch keine Trauer mehr, eigentlich hast du dann kein Gefühl, es ist so, als wäre jemand ausgelöscht. Und manche sagen aber, es tut einfach so weh, oder viele, die sagen, die Sehnsucht ist so groß, das erlebe ich ganz, ganz viel bei verwaisten Eltern. Nochmal mehr wie bei Verwitweten, wobei es das da eben auch gibt, oder bei Kindern, wo die Eltern verstorben sind. Die Sehnsucht ist so groß. Und dann kann das natürlich locken, das kann verführerisch sein. Ich tue einfach so. Und das machen manche Menschen ja auch schon ohne Avatar. Die tun einfach so, als wäre jemand da und die decken den Tisch mit und die wechseln nichts in dem Zimmer aus und das vielleicht sogar über Jahre und so weiter. Aber jetzt kommt dann einfach noch so eine Botschaft, eine WhatsApp, eine Mail. Und ich denke einfach bei Trauer, sagen viele Leute, ich fühle mich wie im falschen Film. Also das, was wir hatten, das ist nicht mehr. Und die Welt macht einfach weiter und alle Menschen arbeiten und fahren Auto und so weiter. Und für mich ist die Welt stehen geblieben wie ein falscher Film. Und auf diesen falschen Film legt sich dann im Grunde tatsächlich ein falscher Film drauf. Und ich glaube, dass es an irgendeinem Punkt schwierig sein kann, mit der Realität klarzukommen. Und erst recht, wenn ich vielleicht ganz alleine bin, von keinem anderen eine Ansprache bekomme, dass ich dann hinterher ja einfach nicht mehr unterscheiden kann, was ist echt, was ist nicht echt.
Und man muss ja auch sagen, du hast gerade gesagt, das ist ja ein Geschäftsmodell, das kostet ja einfach noch wahnsinnig viel Geld, ne? Das ist ja jetzt noch nicht so, dass man sich das als Otto-Normalverbraucher irgendwie gerade leisten kann. Und diese Vorstellung von, weil du auch gerade, ne, die verwaisten Eltern angesprochen hast, weil das ja eben auch eine Mutter im Film ist, wie schlimm ist das, wenn man das einmal macht, das so viel Geld kostet, aber das Kind nicht älter wird. Also es fehlt ja ein entscheidender Punkt, dass man gemeinsam wächst, dass ein Kind wächst, dass sich ein Kind entwickelt, dass ein Kind neue Dinge dazu lernt und ein eigenständiger, erwachsener Mensch wird. Und das ist ja ein ganz wichtiger Prozess, der da gar nicht stattfindet. Der kann natürlich auch nicht stattfinden, wenn das Kind verstorben ist, das ist ganz klar. Aber dieser Mensch, dieser Avatar entwickelt sich gar nicht weiter und das wird sich ja auch auf einen selbst übertragen, dass man sich vielleicht gar nicht weiterentwickelt, ne?
Ja, und ich denke auch, wenn von meinem Vater ein Avatar gemacht worden wäre und ich würde meinem Vater bestimmte Fragen heute stellen und man würde auf das, wie seine Haltung war, wie seine Meinung war, wie seine Worte waren, zurückgreifen. Mein Vater, dem wäre nicht die Klimakrise bewusst. Mein Vater kennt nicht die Kriege. Mein Vater hat nichts von dem Missbrauch in der Kirche mitbekommen. Ja, all solche Sachen, wo man heute Entscheidungen anders treffen würde, die würde er ja noch, oder die Aussagen, die würden ja zu dem passen, wie er damals einfach gewesen ist, wo ich sagen würde, ja, so kenne ich meinen Vater. Mhm. Und ja, auch da ist einfach keine Weiterentwicklung da, aber ich sag mal so, zwei Szenen oder drei Szenen aus dem Film. Es gibt einmal eine Frau, die schreibt an ihren Vater. Auf jeden Fall an einen Verwandten schreibt sie und sagt, wie geht es dir? Bist du mit bekannten Leuten im Himmel zusammen? Und dann kommt die Antwort, per Mail kommt die Antwort, hier sind alles Drogensüchtige. Und dann sagt sie, wie, Drogensüchtige im Himmel? Und dann sagt er, schreibt er, ich bin nicht im Himmel, ich bin in der Hölle. Und sie schreibt, nein, du bist doch nicht in der Hölle.
Oh Gott.
Und dann ist sie vollkommen entsetzt. Und in dem Moment merkt man einfach, dass sie da zwischen Wirklichkeit und Fake oder Film gar nicht mehr so unterscheiden kann. Und später schreibt sie dann wieder und fragt, wie geht's dir? Und er schreibt dann, es geht mir jetzt besser. Und dann schreibt er, dass er nicht mehr in der Hölle ist. Und dann weint sie vor Erleichterung und greift sie ans Herz und sagt, das ist das, was ich hören wollte. Und mit solchen Psycho-Spielen, sag ich mal, wird man natürlich auch dabei gehalten, dass man dann vielleicht wieder ein Abo verlängert. Wobei ich habe auch gehört, dass manche Dinge nur einmalig 10 Euro kosten, mhm, und man das dann einfach so nutzen kann. Und da geht man wahrscheinlich über die Masse. Mhm. Und billig bedeutet auch nicht immer unbedingt, dass es dann noch besser wird, sondern dass man einfach den Markt erweitern möchte. Dann gibt es eine Szene, und das ist wirklich gewesen, dass in Asien eine Frau so eine KI-Brille aufbekommen hat. Und man hat ihre 5-jährige Tochter, die verstorben ist, nachgestellt. Und sie hat Handschuhe anbekommen und eine Brille. Und dann ist es vor Publikum, das ist dann auch auf YouTube gezeigt worden, auf verschiedenen Kanälen, live gezeigt worden in so einer Sendung. Und dann hat sie eine Begegnung mit ihrer Tochter gehabt. Und die Tochter, die dann auf sie zuläuft und sie, die weint und die Tochter berührt. Und du siehst eigentlich, sie greift ins Leere. Aber sie hat ja das Gefühl, was auch über die Finger, über die Handschuhe vermittelt wird, dass sie die Tochter greift. Und die Autoren, die diese Sendung gemacht haben, die sagen, oder die filmen das auch, dass jemand halt sagt, aber was ist denn, wenn ich irgendwann das Abo kündigen möchte und meine Tochter sagt, Mama, du darfst es nicht abschalten, dann bin ich ein zweites Mal tot. Also mit welchen Gefühlen wird da gespielt? Mhm. Und ich habe mit Katrin hier gesessen, als wir den WDR-Dreh hatten, und die Katrin hat gesagt, ich kenne das Gefühl, die Geräte abzustellen. Unsere Tochter, die wollte einfach nicht diese Schmerzen haben. Und sie hat auch gesagt, sie möchte gerne haben, dass die Geräte abgestellt werden, die Mia. Und sie hat gesagt, das wollte ich nicht ein zweites Mal machen.
Mhm. Ja, und so ein Abo zu kündigen ist ja quasi eben genau wie die Geräte dann abzuschalten, mhm, ein zweites Mal, ne? Mhm. Quasi den Stecker zu ziehen, im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie. Und gleichzeitig kann ich auch trotzdem diese Sehnsucht eben auch nachvollziehen, ne? Weil das erleben wir ja eben auch in der Trauerbegleitung immer und immer wieder, diese Sehnsucht, du hast sie gerade auch schon angesprochen, diese Sehnsucht nach der Stimme. Mhm. Und nicht nur die Sehnsucht, sondern auch die Angst des Vergessens. Etwas, was uns immer wieder begegnet in der Trauerbegleitung, die Angst, die Stimme zu vergessen, die Angst, den Geruch zu verlieren, den kann man, ne, das Ding, mhm, gibt's jetzt bei einem Avatar oder so natürlich jetzt noch nicht, aber da ist so diese Sehnsucht ja so groß, würdest du sagen, es gibt aber eben auch andere Möglichkeiten, diese Erinnerungen aufrecht zu erhalten, anstatt eben mit künstlicher Intelligenz, mit solchen Avataren?
Das, was wir ja im Grunde auch in der Trauerbegleitung halt machen, dass es Bilder gibt, dass es Erinnerungen gibt. Wir arbeiten viel mit Erinnerungen und dass wir Briefe schreiben an Verstorbene, dass mit Fotos gesprochen wird. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, aber mit dem Avatar kannst du sprechen, mit dem Foto kannst du sprechen, aber der Avatar, der antwortet ja auf seine Art und Weise. Und ich glaube, dass viele Menschen in sich wissen, wie jemand vielleicht geantwortet hätte. Ich kenne das, dass Leute sagen, wenn ich eine Frage habe, eine entscheidende Frage, dann frage ich meinen verstorbenen Mann und sage, was würdest du machen? Oder ich frage meine Mama und dann hilft die mir einfach weiter. Und manchmal höre ich auch eine Stimme. Und es gibt so viele andere Möglichkeiten, die uns ja gegeben sind, die uns als Menschen gegeben sind. Wir haben ja keine Maschine eingebaut bekommen, sondern wir haben noch Fähigkeiten, die wir in uns tragen. Und mir geht das zumindest so, wenn ich ein Buch lese, dann habe ich eine Fantasie dazu. Und wenn ich dann einen Film sehe, dann wird mir manchmal diese Fantasie so entzaubert. Auf einmal gibt es da eine Stimme, auf einmal gibt es da gekürzte Sätze und so weiter, die das Ganze nochmal verändern. Und ich glaube einfach, dass ein Avatar mich meiner Fantasie beraubt, die ich um mein verstorbenes Kind hätte, um meinen verstorbenen Mann hätte, meine Mutter, mein Vater. Ja, und das einfach einschränkt. Und da bestimmt eine Maschine, bestimmen Menschen, die das entwickeln, die bestimmen das. Und das ist weder göttlich noch von der Natur gegeben.
Und es ist eben einfach, wie du auch gesagt hast, es ist ein falscher Film, weil man muss ja auch nochmal dazu erklären, dass es basiert ja auf reiner Mathematik, ne? Also man muss ja eine bestimmte Anzahl an beispielsweise Sprachnachrichten oder auch an Textnachrichten überhaupt erstmal zur Verfügung stellen, dass die künstliche Intelligenz daraus quasi einen Schreibduktus erstellen kann. Aber da ist die Frage, wie viel habe ich davon auch von der fünfjährigen Tochter beispielsweise, ne? Oder auch diese Erfahrungen, die fehlen, nicht nur die passieren in der Umwelt, sondern es bleibt jemand immer gleich, es antwortet jemand immer gleich. Also auch die Sprache eines Kindes würde sich ja beispielsweise eigentlich auch verändern, ne? Wenn das Kind 5 ist, die Tochter 5 ist, die Sprache würde sich verändern, der Wortschatz würde sich verändern. Sicherlich auch die Art und Weise, vielleicht wird ein Kind irgendwann auch mit Hinblick auf die Pubertät ein bisschen aufmüpfiger. Das heißt, man ist wirklich in so einer Fantasiewelt. Und kommt da gar nicht mehr raus. Und ich habe mich auch gefragt, ob es das einem überhaupt möglich macht, dann irgendwann mit dieser Trauer überhaupt besser leben zu können, sich auch vielleicht, wenn der Partner, die Partnerin gestorben ist, überhaupt noch mal jemals jemand Neues kennenzulernen. Auch, ne?
Genau, das war auch eine Frage gewesen, die mir durch den Kopf gegangen ist. Wenn mein Mann tot wäre und ich würde jetzt jemand Neuen kennenlernen, ich kann jetzt ja meinen toten Mann, mit dem ich aber spreche, der ja im Grunde nicht richtig tot ist, den kann ich ja nicht einfach ignorieren. Und dann würde ich den vielleicht fragen und würde sagen, was meinst du, soll ich mich mit ihm einlassen? Und dann würde dieser Avatar von meinem Mann vielleicht sagen, nein, und würde mir die Zukunft verbauen. Oder er würde sagen, ja, aber ohne ihn zu kennen. Und wenn er den in echt gesehen hätte, hätte er vielleicht gesagt, lass die Finger davon oder so, ja. Und ich verlasse mich auf einmal, ich sag mal, auf eine Maschine eigentlich so und nicht auf meinen gesunden Menschenverstand. Und wenn ich mir Trauermodelle oder insbesondere auch das Lavia Lebensweg und Trauermodell anschaue, da geht es ja auch darum zu begreifen, jemand ist gestorben. Das geht, ne? Ich begreife, mein Kind ist tot. Ja? Ich habe mein Kind tot gesehen, aber ich tue jetzt so, als wäre es nicht tot. Das heißt, ich akzeptiere das nicht, sondern tue einfach, als wäre es anders. Und die Vielfalt der Gefühle kann ich trotzdem erstmal leben und ich verändere einfach was, indem ich mich dann an PC setze und anstatt, dass ich mit meinem Kind skype, schreibe ich mit dem Kind und irgendwann entwickle ich vielleicht auch einfach so eine Sucht, so wie Menschen spielsüchtig werden, ja, oder manche Menschen auch, wenn die Planspiele machen oder irgendwelche anderen Spiele, auch hinter nicht mehr zwischen Wirklichkeit und Unwirklichkeit unterscheiden können. Ich bin immer wieder bei Wirklichkeit, unwirklich so, ne?
Ja, klar.
Und für den Trauerprozess ist das im Grunde fatal. Wir haben das in eine Elterngruppe reingeschrieben, dass wir diesen Dreh haben. Und eine Mutter hat dann gesagt, ja, aber wer von uns wollte nicht doch nochmal sein Kind in den Arm nehmen? Und ne, das ist einfach natürlich dieses Gefühl. Und ja, ich wollte mein Kind in den Arm nehmen, aber das mache ich ja nicht in Wirklichkeit. Ebenso. Und wir haben mit unseren jungen Erwachsenen, haben wir zusammen in der Kota gesessen. Da war es draußen kalt, drin war es wirklich schön warm. Und Andreas und ich haben davon erzählt. Und wir haben Fragen mitgebracht zu diesem Thema. Und dann haben wir nach zwei Fragen plötzlich gemerkt, das interessierte diese Jugendlichen, jungen Erwachsenen gar nicht, die im Alter zwischen 18 und 26 Jahren waren, dass sie gesagt haben, ja, aber das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, also es ist gar nicht mein Thema und ja, das ist traurig, das tut weh, aber das ist doch auch so, wenn man lieben Menschen vermisst, aber ich rede doch nicht mit einer Maschine. Und dann haben Andreas und ich auch in der Gruppe nochmal gesagt, okay, und wir merken gerade, das ist ein Thema, was uns gerade als Trauerbegleitende beschäftigt, aber dass es gerade nicht euer Thema ist. Und dann sind wir übergegangen zum ganz anderen Thema, was wir aufgegriffen haben und was dann wirklich auch für diesen Abend wertvoll war. Aber das sind Menschen, die entscheiden sich bewusst für eine Trauerbegleitung, die sagen, ich möchte haben, dass es besser wird. Mhm. Ich möchte lernen, mit dem Verlust zu leben. Und ich möchte nicht einfach so tun, als ob. Mhm. Aber die sind reflektiert und die haben das nicht, diesen Avatar nicht als Zuckerstück angeboten bekommen, ganz im Anfang.
Naja, weil du sagst ja auch ganz klar, ein Verlust oder der Verlust eines geliebten Menschen, der hinterlässt eine Lücke. Mhm. Und es geht in der Trauerbegleitung ja darum, damit zu leben, dass diese Lücke da ist. Und es geht nicht unbedingt darum, sie zu stopfen. So, weil wenn man sich jetzt vorstellt, es geht um wirklich einen geliebten Menschen, also ich bleibe bei dem Wort beängstigend. Ich möchte nicht, dass dieser Mensch von einer Maschine ersetzt wird. Erst recht nicht. Also allein der Gedanke von, dass er von einem anderen Menschen ersetzt wird, ist ja für trauernde Menschen direkt nach einem Todesfall auch schier unmöglich, ne? Zu sagen, ich möchte gar nicht, dass da ein neuer Partner, eine neue Partnerin irgendwann ins Leben kommt, oder vielleicht tue ich mich auch schwer damit, nochmal irgendwie wieder ein Kind zur Welt zu bringen oder nochmal darüber nachzudenken. Und diese Vorstellung, dass eine Maschine
Lückenfüller wird. Mhm.
Ja. Mhm. Das ist so gemein gegenüber der verstorbenen Person, ne? Und wenn das Thema in einer Trauerbegleitung aufkommen würde, dann würde ich sicherlich auch mal fragen, was glaubst du denn, was jetzt die verstorbene Person dazu sagen würde? Weil die würde nämlich, glaube ich, auch sagen, sag mal, hackt's eigentlich noch? Mich kann doch keine Maschine, mich kann keine künstliche Intelligenz ersetzen, weil einfach so vieles fehlt. Und klar, kann diese künstliche Intelligenz Sprache inzwischen imitieren und vielleicht auch das Gefühl haben von einer Umarmung. Aber wir alle wissen, dass der Mensch oder den Menschen so viel mehr ausmacht. Es ist die Ausstrahlung, es ist die Aura, die entsteht, wenn man gemeinsam in einem Raum ist. Es ist der Geruch. Und ich weiß, das kann keine Maschine dieser Welt ersetzen. Das wird nicht funktionieren.
Ich finde, das hat auch sowas mit so Nimmersatt zu tun. Mhm. Ja, das ist so wie Schule nur mit Ferien. Das ist wie Erdbeeren, gut, das tue ich ja selber auch manchmal, dass ich dann irgendwie einen Erdbeerkuchen oder wo Erdbeercreme drin ist, Erdbeerjoghurt, ja, so, dass man gar nicht saisonal
meinst du im Winter zum Beispiel,
isst,
oder?
Sondern im Winter Erdbeeren isst, ne? Aber so dieses, alles ist möglich, du kannst alles bekommen und du musst nicht verzichten, noch nicht was auf den Tod, weil es heißt ja eigentlich, du musst nichts außer sterben. Und selbst das wird jetzt auf einmal so entschärft halt. Und das finde ich krass. Und auch das, was du mit den Menschen machen kannst, die gestorben sind, das kannst du natürlich ja auch mit Menschen machen, die noch leben. Ebenso, ne? Und wo man so merkt, ja, Weiterentwicklung ist so wertvoll und es kann auch gefährlich sein. Da wird ja auch überall im Augenblick drüber diskutiert. Aber dass manchmal dieses Ausmaß plötzlich erst dann deutlich wird, wenn es schon da ist. Und selbst wenn man so denkt, ach ja, in Asien oder in Amerika, aber es schwappt ja dann einfach irgendwann rüber. Und es gibt auch eben einen Mann, der hat ganz viele Sprachnachrichten aufgenommen und der hat bewusst was angelegt, dass wenn ihn später seine Enkel fragen, Opa, was würdest du dazu sagen, dass dann seine Antwort zum Beispiel kommt, höre auf dein Herz und so. Und der ist auch so technikaffin und hat das mit dem Kollegen einfach so angelegt. Dieser Mann ist sterbend gewesen und ich habe der Journalistin gesagt, aber ich glaube einfach, auch da wird der Moment kommen, wo er sich damit nicht mehr beschäftigt, sondern dann anfängt zu sterben und sich auf sich selber so zurückzieht, während das einfach jetzt nochmal im Sterben eine gute Beschäftigung ist. Für manche Menschen ist es wertvoll, anstatt in die Angst reinzugehen vom Sterben, dass sie sich nochmal eine Aufgabe halt suchen. Aber auch da werden die Enkel fragen, Opa, was sagst du zu dem Partner? Und er kennt den Partner nicht in Wirklichkeit und höre auf dein Herz, könnte er auch schreiben. Und ich finde, das wird oft unterschätzt, so Briefe, die man schreibt vielleicht, wo man auch nochmal was Gutes wünscht und so weiter. Aber Tipps geben, auch da ist schon wieder die Frage, überschätzt man sich da nicht manchmal? Und müssen wir nicht auch als Sterbende einfach begreifen, dass dann unsere Zeit um ist und dass dann wieder ein neues Zeitalter anfängt und dass ich jetzt im Leben geben kann und verändern kann, was für mich veränderungswürdig ist. Und das dann weiter, andere weitermachen.
Und ich glaube, es gibt aber schon auch nochmal einen Unterschied zwischen bewusst nochmal Fragen beantworten oder Tipps geben oder eben die reine Erinnerung. Ne? Ich habe jetzt im Moment in der Trauerbegleitung in Köln eine Witwe, die sagt, ich ärgere mich so, dass ich mit meinem Mann nie, dass wir nie uns nie Sprachnachrichten geschickt haben. Weil sie auch sagt, ich habe Angst, seine Stimme zu vergessen oder sie nicht mehr im Ohr zu haben. Ne? Und das ist, glaube ich, was anderes, ob man sich vielleicht nochmal eine Sprachnachricht anhört, ob man sich nochmal erinnert vielleicht auch, oder ob man versucht, so zu tun, als wäre etwas noch da. Oder das höre ich auch ganz oft, dass mir dann Leute sagen, es ist, ich bin so froh, dass ich noch Videos habe, dass ich das Lachen nochmal hören kann. Was ja manchmal auch schmerzhaft ist, manchmal auch nicht auszuhalten und zu ertragen ist, weil es ja auch nochmal einem vor Augen führt, was fehlt. Aber ich glaube, das sind, finde ich, Erinnerungen oder heutzutage technische Möglichkeiten, wo ich sagen würde, die sind vielleicht auch ganz schön und manchmal auch tröstend oder trostspendend in der Trauer.
Unterstützend auch, ne? Es ist immer das Maß, ne? Es ist immer das Maß. Zu viel oder zu wenig oder etwas angemessen dazwischen.
Ich glaube, auf jeden Fall ein Thema, was uns sicherlich noch länger beschäftigen wird, KI und Avatare in der Trauer, weil sich das entwickeln wird, weiterentwickeln wird, manchmal ja auch ganz schnell geht. Und da werden wir bestimmt vielleicht auch nochmal eine Folge zu machen, wenn es da nochmal aktuelle Dinge irgendwie auch zu gibt. Aber vielleicht kommen wir jetzt am Ende noch zu einer Frage, Mechthild.
Ich habe da mal eine Frage. Heute von Benny an Mechthild.
Jetzt haben wir schon eigentlich so über so viele Fragen diskutiert und die Antwort wäre vielleicht auch zu einfach, aber was würdest du sagen? Könntest du dir das vorstellen, ein Avatar von deinem Mann, von deinen Kindern, von deinen Söhnen zu erstellen?
Nein. Sag ich jetzt. Nein, sage ich jetzt und dann habe ich gleich Kopfkino und denke, aber wenn ich es machen würde, dann würde ich mir sowas Perfektes zusammenstellen, wie es das wahrscheinlich im Leben überhaupt nicht gibt. Also immer Komplimente kriegen.
Ich wollte gerade sagen, ein Avatar, der immer sagt, Mechthild, du siehst aber heute wieder toll aus.
Ganz genau. Du, und wenn ich könnte, dann würde ich dazu ja sagen und so, aber nein. Das wollte ich nicht haben und ich erlebe das gerade bei einer Freundin, wo der Mann gestorben ist und wo ich einfach merke, wie schmerzhaft das ist und wie groß die Sehnsucht ist und es gibt ein paar Parallelen einfach so von den Beziehungen her und wo ich dann auch schon zwischendurch denke so, oh ja, ne, das würde mir auch fehlen und das würde mir auch fehlen, aber das ist einfach der Preis der Liebe und auch da wollte ich keinen Lückenfüller haben.
Hm. Ja. Ja, und es geht ja irgendwie darum, mit der Unendlichkeit zu spielen und vielleicht gibt es die ja, die Unendlichkeit sowieso in der Trauer, nicht im Leben, aber die vielleicht die Unendlichkeit und auch die Unsterblichkeit der Liebe, die wir manchmal vielleicht eigentlich in uns tragen. Mhm. Vielleicht braucht es dafür gar keine Software und keine künstliche Intelligenz.
Mhm. Aber wenn es um das Ende der Unendlichkeit geht, dann würde es um das Ende von der ewigen Liebe vielleicht sein. Oder habe ich da gerade einen Denkfehler?
Jetzt habe ich auch irgendwie einen Knoten im Kopf, ehrlicherweise, aber ich dachte eher, dass die Liebe eigentlich unendlich ist.
Genau, aber Liebe der Avatar könnte diese Liebe beenden.
Ah,
das
ja,
stimmt. Das war ein Gedanke, aber ja. Da muss ich nochmal drauf rumdenken.
Ja, stimmt. Die Technik könnte quasi ihren eigenen Willen auch entwickeln irgendwie, ne? Ja.
Weil ich liebe dann nicht mehr meinen Mann, ich liebe dann diesen Avatar. Mhm. Ja, und das würde etwas beenden.
Mhm. Stimmt, ja. Ja, guter Punkt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ne? Dass die echte Liebe dann schwindet und man irgendwie sowas Digitales liebt, was eigentlich gar nicht da ist.
Also, kein Avatar für die Rupipas.
Mhm. Für mich auch nicht. Um das doch zu beantworten. Ihr Lieben, wir wünschen euch eine gute Zeit weiterhin und freuen uns aufs nächste Mal.
Tschüss, macht's gut.
Todesmutig ist ein Podcast von Mechthild Schröter-Rupieper und Benny Bauerdick. Produziert im Lavia-Haus für Familientrauerbegleitung in Gelsenkirchen. Habt ihr Wünsche, über welches Thema wir in einer der nächsten Folgen sprechen sollen? Dann schreibt uns gern über Instagram.